Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen beim Literaturmagazin Wortart. Durch die Sendung führt Klaus Gast, in der Technik Charlotte Kroll. Und mein Gast kommt heute Abend aus Menden und heißt Regina Guram. Regina Guram, ich freue mich, dass Sie heute Abend den Weg in unser Studio gefunden haben. Guten Abend erstmal.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dass ich diese Einladung bekommen habe.
Regina Guram hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Frau mit den Gräsern, mit dem Untertitel Oder wie ich herausfand, ob ich eine Schamanin bin. Dieses Buch ist sicherlich nicht unter Belletristik einzustufen, wie das gewöhnlich bei mir der Fall ist, sondern eher ein Sachbuch. Aber das Thema ist so spannend, dass ich Frau Guram unbedingt dazu einladen musste. Regina Guram, was haben Sie denn herausgefunden? Sind Sie eine Schamanin oder sind Sie keine?
Ja, das werde ich nicht verraten, denn ich möchte ja, dass das Buch gelesen wird.
Ist das also wirklich nur durch die Lektüre des Buches herauszufinden?
Ob man Schamane ist?
Ja.
Nein. Ich denke mal, dass in jedem ein kleiner Schamane wohnt. Ich erzähle in dem Buch, wie ich dazu gekommen bin und auch wie sich mein Bild, das ich ursprünglich vom Schamanismus hatte, wie sich das verändert hat und was das letztendlich mit mir gemacht hat, mit meiner Persönlichkeit, wie ich mir dadurch ein Stückchen näher gekommen bin.
Können Sie denn mal ganz grob formulieren, was Sie unter Schamanismus verstehen oder was Schamanismus wirklich ist?
Oh. Ach, also ich tue mich immer schwer mit irgendwelchen Definitionen.
Aber Sie haben darüber ein Buch geschrieben.
Ja, also ich verstehe unter Schamanismus, dass das Menschen sind, die in dem Bewusstsein leben, dass alles mit allem und jeder mit jedem verbunden ist. Das ist für mich Schamanismus.
Irgendwie werden aber doch Schamanen eingestuft als Geisterbeschwörer, Heiler. Gehört das dann zwangsläufig dazu oder muss das überhaupt gar nicht sein?
Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Als der Schamanismus zu mir kam, da sind bei mir sofort Bilder hochgekommen, eben von in Trance tanzende Menschen, die dann wirklich ums Feuer tanzen, vielleicht noch mit Tierkadaver umhängt und vor Totenschädel irgendwelche Opfergaben abgeben. Das war für mich das Bild vom Schamanismus, hat sich jetzt aber total verändert, sodass ich dann zu der Definition gekommen bin, die ich Ihnen eben gesagt habe.
Gibt es Schamanen in allen Ländern? Ich meine, das, was Sie gerade beschrieben haben, das kann ich mir jetzt gut in Afrika vorstellen oder überhaupt bei Naturvölkern. Da ist das sicherlich heute noch üblich. In Iserlohn hier auf dem Markt kann ich mir das weniger gut vorstellen.
Wenn ich zurückkomme auf meine Definition, wer mit sich selbst und der Natur im Einklang lebt, ist für mich schon Schamane. Und wenn er zum Beispiel raus in die Natur geht, um für sich selbst, wenn er einen anstrengenden Arbeitstag hatte, und er geht in die Natur und vielleicht findet er auf einmal einen bestimmten Baum, von dem er sich angezogen fühlt. Oder was macht das mit uns, wenn wir am Wasser stehen, am Meer, das Rauschen des Meeres? Das macht doch was mit uns. Das heißt, wir begegnen der Natur auf einer Ebene, wo eigentlich schon ja Schamanen, die in anderen Dimensionen unterwegs sind, ich glaube, dass wir davon vieles unbewusst machen.
Also der Schamanismus hat sehr viel mit Natur zu tun.
Ja, auf jeden Fall.
Und mit dem Bewusstsein machen, mit dem inneren Bewusstsein machen der Natur in einem Menschen.
Ja, oder andersrum mit dem Bewusstsein, dass ich als Mensch Teil der Natur bin. Das ist für mich Schamanismus.
Frau Guram, bevor wir uns jetzt mal so ein kleines bisschen mit dem Buch beschäftigen, wer sind Sie? Wie leben Sie? Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Ich lebe in Menden seit 15 Jahren. Ich bin mit einem Inder verheiratet. Wir haben 3 Söhne. Ja, zum Schreiben bin ich eigentlich gekommen. Ich schreibe schon lange Tagebücher. Und was ich dann eben so in der Zeit bei den Schamanen erlebt habe, habe ich dann auch erst als Tagebuch gehabt. Und irgendwann war dann so der Moment, wo ich es einfach als ein Buch zusammengetragen habe. Ja, und so im Alltag.
Sie sind Mutter?
Wir haben 3 fast erwachsene Söhne. Und ja, der eine oder andere wird mich hier in Menden, Iserlohn kennen, weil ich an den hiesigen Volkshochschulen Kochkurse für indische Küche gebe. Schon seit vielen, vielen Jahren.
Kochkurse für indische Küche, die ist ziemlich scharf.
Würzig, ja.
Schamanismus oder die Betätigung im Schamanismus ist auch mit Ritualen verbunden, die betreiben Sie doch sicherlich zu Hause auch. Was sagen denn die Kinder dazu, wenn die Mama jetzt so im Garten tanzt oder Qigong macht oder...
Okay, jetzt stellen Sie sich das bitte nicht so vor, dass ich zum Beispiel halbnackt im Garten rumlaufe und den Mond ansinge. Sowas mache ich nicht. Aber Qigong im Garten zu machen, das ist für meine Männer mittlerweile okay. Und ich glaube auch für die Nachbarn, weil Qigong ist, kommt aus dem Chinesischen und hat ja nur mit Schamanismus nichts zu tun. Also wenn ich dann zum Beispiel die Kartoffel pflanze und es wird leichter Bodenfrost für die Nacht angesagt und ich decke sie zu und ich sage noch ein paar Worte zu denen. Also ich denke mal, damit tue ich niemanden zu nahe treten. Und für den einen ist es schon Schamanismus, für den anderen ist es, naja, die bisschen Spinnerei.
Ja, jetzt möchte ich aber mal wissen, wenn Sie mit einer Kartoffel reden, gut, Sie können sprechen, das weiß ich, höre ich ja. Was macht die Kartoffel dann?
Die antwortet mir. Ja, da sind wir dann bei den Schamanen. Ne? Also man ist dann auf einer anderen Ebene unterwegs und unterhält sich dann. Wir haben einen Kirschbaum im Garten, einen wunderschönen Kirschbaum. Und das ist mit einer meiner besten Freunde. Aber wenn ich einfach so, ja, mich down fühle oder so, dann gehe ich schon zu dem Kirschbaum hin und stelle mich mit dem Rücken an den Stamm und spüre eine wahnsinnige Kraft in diesem Baum. Und wenn ich aus dem Garten zurückkomme, dann fühle ich mich relaxed. Und vielleicht der eine oder andere kennt dieses Gefühl, wenn er in den Garten geht, ist er ziemlich down und kommt aus dem Garten zurück, denkt er, wow, was habe ich für eine Kraft.
Mein Gast heute Abend ist Regina Guram und wir unterhalten uns darüber, wie man herausfinden kann, ob man eine Schamanin oder ein Schamane ist oder nicht. Frau Guram, es fing bei Ihnen, nach dem Buch zu urteilen, mit einem Traum an. Bevor Sie diese Episode lesen oder vorlesen, wie kam dieser Traum zu Ihnen?
Also ich habe mich nie mit Schamanismus beschäftigt. Ich habe keine Bücher darüber gelesen. Das war für mich eigentlich ein Thema, was mich auch nie interessiert hat, weil das waren für mich alle Spinner.
Sind jetzt aber nicht mehr Spinner.
Nein, jetzt sehe ich das ganz anders. Dass sich mein Blickwinkel darauf verändert hat, das versuche ich eigentlich in dem Buch so ein bisschen zu erzählen.
Okay, dann lesen Sie uns doch bitte mal die Traumepisode aus Ihrem Buch »Die Frau mit den Gräsern«. Oder wie ich herausfand, ob ich eine Schamanin bin, vor.
Auf einem Hügel standen drei große Tannen. Ich folgte einem Hirsch, der in Richtung der Bäume lief. Plötzlich verwandelte ich mich in einen Adler, der sich mit seinen mächtigen Schwingen erhob und über hohe Berge hinweg zu einem Plateau flog, auf dem Männer und Frauen auf rituelle Weise laut singend um ein Feuer tanzten. Sie waren nur spärlich in Tierfelle gehüllt. Ich nahm wieder meine menschliche Gestalt an und versteckte mich hinter einem Stein, von wo aus ich das Treiben neugierig und aus unmittelbarer Nähe beobachten konnte. Ich hatte das Gefühl, als gehörte ich wie selbstverständlich zu dieser Gruppe. Zu gern hätte ich mich zu den Tanzenden gesellt. Allein der Gedanke, was Freunde und Bekannte von mir wohl denken mochten, wenn sie mich in solch einer Situation sehen könnten, hielt mich davon ab. Darüber wurde ich sehr traurig, denn ich fühlte mich von den Menschen am Feuer magisch angezogen. Dennoch traute ich mich nicht, mich ihnen zu nähern. Der Gesang verstummte und Stille trat ein. »Sie ist da«, hörte ich einen Mann flüstern. »Ich weiß«, antwortete leise eine Frau, deren würdevolle Ausstrahlung verriet, dass sie in der Gruppe einen wichtigen Platz einnahm. Um den Hals trug sie eine Kette aus Steinen und Federn. »Gib ihr etwas Zeit. Sie ist eine von uns, eine Schamanin.« »Ich? Eine Schamanin?« Erschrocken fuhr ich aus meinem Traum hoch, der in aller Deutlichkeit vor mir stand. »Niemals«, dachte ich entsetzt. »Sind Schamanen nicht Wilde, die in blutigen Ritualen Tiere opfern und zu Rasselklängen und Trommelschlägen in Trance ekstatisch ums Feuer tanzen, um in Kontakt mit Geisterwelten zu treten?« So überlegte ich abfällig und ängstlich zugleich. »Nein, ich bin keine von denen.« Ich machte mir bewusst, dass ich das alles nur geträumt hatte. Überzeugt, nicht zu diesen Spinnern zu gehören, schlief ich erleichtert wieder ein.
Wortart mit Klaus Karst.
Frau Guram, Sie haben eben den Traum erzählt. Ungewöhnlich, dass einem solch ein Traum widerfährt. Er hat Sie aber dann veranlasst, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen.
Ich hatte dann 3 Tage später nochmal einen Tagtraum. Ich die Botschaft bekam, ich soll zu den Schamanen gehen.
Wer hat Ihnen die Botschaft geschickt?
Ich habe bei uns im Garten gestanden und Qigong gemacht. Und am Ende dieser Qigong-Übung, das ist dann sozusagen ja die Ruhephase. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo es herkam, aber da waren auf einmal so, geh zu den Schamanen. Woraufhin ich dann ins Haus gegangen bin, mich an den Computer gesetzt habe, nach Schamanen gegoogelt habe und dann auch welche in der Nähe von uns gefunden habe, die kurioserweise eine Woche später ein Schnupperwochenende angeboten hatten.
Ein Schnupperwochenende in was?
Um sich mal mit dem Schamanismus vertraut zu machen.
Da konnten Sie natürlich nicht anders, als sich ganz fix da anmelden.
Nein, also es ist voller Zweifel gewesen, voller Skepsis, voller Hin und Her. Also ich habe eigentlich bis zum letzten Moment überlegt, ob ich wirklich hinfahre.
Haben Sie mit Ihrer Familie darüber gesprochen oder mit Ihrer Freundin? Oder?
Nein, weil ich habe mich nicht getraut. Mit dem Bild, was ich selber von den Schamanen bis dann hatte, habe ich mich nicht getraut, mich da irgendwen gegenüber zu outen. Und erst als es mir selber klar war, habe ich natürlich meiner Familie Bescheid gesagt, dass ich dann am Wochenende nicht da bin und habe ganz vorsichtig gesagt, ich werde zum Wochenende ein Wochenende mit Schamanen verbringen, um mal zu gucken, was das eigentlich ist. Und ich war sehr erstaunt, meine Familie hat ganz locker reagiert und hat gesagt, ja okay, probier's aus.
Sie kamen also jetzt dahin, zweifelnd noch.
Ja.
Und wurden wie empfangen?
Sehr freundlich, sehr freundlich.
Ja, es ging ja auch um Geld, ja. Es kostete doch wahrscheinlich was.
Ja, sicher. Ja, es kostet was, wie jedes Seminar etwas kostet. Ja, okay. Ne? Und weil ja auch die Schamanin von irgendetwas leben muss, weil das ist ja ihre Berufung, hat das natürlich auch was gekostet. Auch die Übernachtung, die Unterkunft, die gute Verpflegung dort, das kostet einfach. Aber es ging ja wirklich darum, erstmal zu schnuppern, ob das überhaupt etwas ist.
Ja.
Und interessanterweise, die Menschen, die dort zu diesem Schnupperwochenende hinkamen, das waren alles Menschen aus bodenständigen Berufen. Also da waren Lehrer dabei, Sekretärinnen, auch von der Finanzbehörde waren Menschen dabei. Das waren einfach Menschen, die in ihrem Leben an einen Punkt kamen, wo sie gesagt haben, also irgendwas läuft in meinem Leben nicht rund und ich möchte herausfinden, was nicht rund läuft, warum es nicht rund läuft, was kann ich ändern.
Von wie vielen Menschen reden wir da?
Zum Schnupperwochenende waren wir 30.
Und das fand wo dann statt?
Ja, das ist ein Anwesen in der Eifel.
So, was waren dann Ihre ersten Eindrücke? Was wurde da gemacht?
Also ich war sehr positiv überrascht, weil die Schamanin, die Gerda, so wie du und ich aussehen. Also ich war sehr positiv überrascht, weil ich da nichts gefunden habe, was irgendwie eins von meinen Vorurteilen bekräftigt hat. Also dort im Himdehaus lehnt man jede Art von Drogen ab. Und dazu gehört drogenhaltigen Substanzen wie Koffein, Nikotin, Tein oder so. Also das heißt, es gibt keinen schwarzen Kaffee, es gibt keinen schwarzen Tee. Und das war für mich mit dem Bild, was ich vorher von Schamanen hatte, wirklich gut bürgerlich, sag ich mal.
Gut, und dann wurden Sie wahrscheinlich zu irgendwelchen Übungen angehalten?
Wir haben dann Rituale gemacht, ja. Das eine Ritual war eine Schwitzhütte. Darüber
das
jetzt
kann man sich so ähnlich wie eine Sauna vorstellen.
Genau.
Das ist ausführlich beschrieben. Aber Sie haben dann auch etwas gelernt, da gehe ich jetzt mal wieder auf das Buch, nämlich mit Bäumen zu reden, Bäumen Fragen zu stellen. Wie kann ein Baum wissen, was Sie tun oder lassen sollen?
Ich kann Ihnen nicht die Frage beantworten, wie ein Baum das kann oder macht. Ich kann Ihnen nur die Frage beantworten, dass er es tut.
Nach der nächsten Musik lesen Sie doch uns bitte mal die Episode vor, wie Sie mit dem Baum gesprochen haben.
Kann jeder mit Bäumen reden? Sprach eine Frau aus, was viele von uns dachten. Wie läuft so ein Gespräch ab? Wie verstehe ich die Antworten? Die Aura der Bäume ist der Aura der Menschen sehr ähnlich, antwortete Gerda. Deswegen achten die Indianer die Bäume wie ihre Geschwister. Die Bäume sind Vermittler zwischen Himmel und Erde. Und eine Baumzeremonie ermöglicht es dir, auf deine innere Stimme zu hören. Die Gespräche gestalten sich für jeden anders. Woher weiß ich, dass ich mir nicht selbst die Antworten gebe? Fragte der Mann neben mir skeptisch. Wenn die Antwort eher da ist, als du die Frage zu Ende formuliert hast, kannst du sicher sein, dass sie nicht aus deinem Verstand kommt, sagte Gerda. Diese Antwort kommt aus einer anderen Ebene. Wie soll ein Baum wissen, was ich tun oder lassen soll, dachte ich, als ich meinen Rucksack für die Baumzeremonie packte. Ich weiß es doch selbst noch nicht, ob ich im Sommer überhaupt dabei sein will. Ich war gerade aus der Haustür getreten und hatte meine Jacke noch nicht ganz zugeknöpft, da zog mich bereits ein großer alter Apfelbaum magisch an. Er stand unweit vom Haus auf einer Wiese, die ich vorher überhaupt nicht bemerkt hatte. Ich bin noch nicht blöd und nehme gleich den erstbesten, dachte ich, und ließ den großen alten Baum einfach links liegen. Seine Äste hingen stellenweise so tief, dass ich auf Knien hätte kriechen müssen, um an den Stamm zu gelangen. Wie peinlich ist das denn, wenn ich mir den Weg zum Stamm erst einmal freiräumen muss? Was sollen denn die anderen von mir denken, wenn sie sehen, dass ich hier herumrobbe und mir die Hosen schmutzig mache? Zum Glück standen auf der Wiese noch andere Apfelbäume. Sie waren viel kleiner und ihre Stämme schienen problemlos erreichbar. Ich ging auf den nächstbesten Baum zu und wie Gerda es uns erklärt hatte, ergriff ich einen Ast und flüsterte leise: Unterstützt du mich bei einer Baumzeremonie? Nein, vernahm ich deutlich seine Antwort. Geh zu dem großen Apfelbaum. Irritiert streute ich etwas Dinkel auf den Boden und murmelte: Danke. Gern geschehen, sagte der kleine Baum. Ich versuchte es weiter, doch als sich dieser Dialog bei vier weiteren kleinen Apfelbäumchen wiederholte, wusste ich, dass ich gar keine andere Wahl hatte, als zu dem großen umzukehren. Ich war noch einige Meter von ihm entfernt, da begrüßte er mich schon freundlich. Ich erwarte dich zur Baumzeremonie. Moment mal, wunderte ich mich. Ich muss dich doch erst darum bitten. Stimmt, so steht es ja auf deinem Zettel. Ich überflog kurz meine Notizen, bevor ich einen Ast berührte und fragte: Darf ich mit dir eine Baumzeremonie machen? Aber ja doch, antwortete er begeistert. Bin ich jetzt verrückt? Die Bäume redeten tatsächlich mit mir. Und ich mit ihnen. Es war nicht so wie im Film. Ich sah keine Gesichter in den Stämmen oder Münder auf den Blättern. Trotzdem hörte ich sie klar und deutlich. Glücklicherweise war weit und breit kein Fremder zu sehen. Was würde der über mich denken, wenn der mich mit Bäumen reden hörte? Es gab dann für jede Himmelsrichtung eine bestimmte Frage. Und es ging ja bei dieser Zeremonie oder bei dieser Baumzeremonie um die Frage, ob man im Sommer bei einer schamanischen Woche dabei sein sollte. Wie Gerda uns aufgefordert hatte, rückte ich für die Zentrumsfrage unter dem Baum so lange um den Stamm herum, bis ich eine Stelle fand, wo so viel Platz war, dass ich aufrecht im Schneidersitz gegenüber dem Stamm sitzen und ihn mit meiner Stirn berühren konnte. Soll ich an der schamanischen Woche im Sommer teilnehmen? Stellte ich die entscheidende Frage. Unbedingt, freute sich der Baum. Das ist genau die richtige Zeit für dich. Soll ich bei dieser Gruppe mitmachen? Konkretisierte ich meine Frage. Oder soll ich mir eine andere suchen? Das ist egal. Mit schamanischen Gruppen verhält es sich wie mit Baumärkten. Was macht es schon, in welchen du deinen Hammer kaufst? Wichtig ist, wie du ihn als Werkzeug benutzt. Ganz gleich, wo du in die Welt der Schamanen eintauchst. Was zählt, ist deine Bereitschaft, dich darauf einzulassen. Es gibt hier nichts, was du nicht auch anderswo lernen könntest. Der Vorteil hier liegt auf der Hand. Du kennst die Schamanen und die Gruppe. Die Betten sind bequem und die Küche ist ausgezeichnet.
Wortart mit Klaus Karst.
Frau Guram, Sie haben ja jetzt so einiges Schamanisches schon erlebt. Sind Ihnen jemals Zweifel gekommen oder sind Sie auf dem richtigen Weg?
Ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, weil mir der Schamanismus oder die Rituale, die ich kennengelernt habe, die Möglichkeit gegeben haben, Dinge, die ich sonst nur von Worten her kenne, wirklich live spürbar zu erleben.
Das muss ein schönes Glück sein für Sie.
Ja.
Aber Sie wollten uns auch noch einen kleinen Text vorlesen.
Es geht um eine Trommelreise, bei der wir herausfinden sollten, welchen Aspekt der Göttin wir vertreten. Auf den Schwingen der gleichmäßigen Trommelschläge rannte ich durch eine dunkle Höhle, an deren Ausgang ich auf eine weiche Wiese inmitten grüner Hügel purzelte. In der Ferne sah ich eine Stadt. Auf dem Weg dorthin lief ich an einem prunkvollen, herrschaftlichen Haus vorbei. Ich ließ prächtige Luxusvillen links liegen und steuerte auf einen belebten Marktplatz, direkt auf einen kleinen Kiosk zu, einem modernen Gebäude aus Stahl und Milchglas, mit Kuppeldach und Schiebetür. Das ist doch kein Ort, um eine Göttin zu treffen, dachte ich enttäuscht und wünschte mir einen Palast, einen duftenden Rosengarten oder wenigstens eine sonnige Waldlichtung. Als sich zu meinem großen Entsetzen der Kiosk als Toilettenhäuschen entpuppte, hoffte ich inständig, dass das Ganze ein großer Irrtum war. Bevor jedoch die Therapeutin in mir die Bedeutung dieses ungewöhnlichen Ortes analysieren konnte, öffnete eine ältere, kleine, mollige Frau die Tür und forderte mich freundlich auf einzutreten. Aus ihren Augen sprach so viel Wärme und Güte, dass ihr Blick mich tief in meinem Herzen berührte. Woher kenne ich diese blauen Augen, überlegte ich. Verabschiede dich von deinen Vorurteilen und habe keine Erwartung. Dann kannst du auch nicht enttäuscht werden, lächelte die Frau weise. Die Göttin triffst du überall. In dem Moment erstrahlte das ganze Toilettenhäuschen in warmem Licht. Die Frau führte mich durch einen Waschraum mit weißen Marmorbecken und Kristallspiegeln. Das ist der Thron, zeigte sie auf ein goldenes Klo. Was du nicht haben willst, wird hier sofort entsorgt. Sie lächelte warmherzig. Eine Göttin lässt sich von niemandem sagen, was sie zu tun hat. Sie folgt ihrem Herzen. Dann nahm sie mich an die Hand und in demselben Augenblick verwandelte sie sich in eine Lichtgestalt, die den ganzen Raum ausfüllte. Plötzlich standen wir beide auf einem Berg. Die Frau neben mir war jetzt hochgewachsen, schlank, jung und von makelloser Schönheit. Sie entsprach nun viel mehr meiner Vorstellung von einer Göttin. Sie hatte immer noch die gleichen Augen wie die Frau im Toilettenhäuschen und sie lächelte wissend. Woher kenne ich bloß diese blauen Augen? Am Fuß des Berges schlängelte sich ein Fluss durch die Landschaft. Wir beobachteten ein Floß, das auf dem Wasser dahinglitt. »Sei wie dieses Floß auf dem Fluss deines Lebens«, sagte meine Begleiterin mit melodischer Stimme. »Lass dich treiben und lege an, wo du möchtest. Geh an Land, wo es dir gefällt, und tue, was dir Freude macht.« »Auch den Abwasch?« rutschte es mir heraus. »Ich war nun mal Pragmatikerin.« Die Frau lächelte unbeirrt und erwiderte, »entdecke die Freude dabei.« Und wie ein Orakel fuhr sie fort, »habe Freude bei allem, was du tust. Das ist das, was wirklich wichtig ist in deinem Leben.« Dann nahm sie mich wieder bei den Händen und wir wirbelten umher. Mal war ich in ihr, mal war sie in mir und dann waren wir eins. Mit pochendem Herzen spürte ich, dass ich selbst die Göttin war.
Regina Guram, ich bedanke mich, dass Sie heute Abend ins Studio gekommen sind. Ich glaube, wir haben eine interessante Sendung gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie dadurch großes Interesse am Schamanismus und an Ihrem Buch geweckt hätten. Nochmal herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch, dass Sie mich zu Ihrer Sendung eingeladen haben. Und ich möchte ein ganz, ganz großes Dankeschön an meine Freundin Martina Hösel weitergeben, weil ohne sie hätte ich diese Sendung mit Ihnen niemals machen können.
Das ist richtig. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde mich freuen, wenn Sie auch am 9. Mai bei der nächsten Wortartsendung wieder einschalten. Und aufmerksam machen möchte ich auch auf die nächste Sendung. Und zwar am kommenden Mittwoch zur gleichen Zeit ist im Glashaus bei Charlotte Kroll die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Iserlohn, Judith Mühlenhoff, und die beiden Damen sprechen über das Thema Respekt. Alles über meinen Gast heute Abend und über das Buch finden Sie wie immer auf unserer Webseite radio-iserlohn.de. Nun wünsche ich Ihnen noch einen entspannten Abend, eine geruhsame Nacht. Ihr Moderator Klaus Karst und bleiben Sie belesen.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloch Iserlohn.